Iswas Hase, der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Willens.
Ah, ist das schön.
Oh, moin moin, ne?
Moin moin, Folge 111, Hammer. 111, Conny, großartig.
Kannst du es glauben?
Ja, nee, eigentlich nicht.
Ja,
aber es läuft ganz gut, unser kleines Podcast-Pferdchen. Ich fange mal so an. Ich habe es in einer oder sogar in einigen Folgen dieses Podcasts ja schon mal vor einiger Zeit gesagt, dass ich einen Traumgast habe oder dass wir einen Traumgast haben für unser kleines, feines Audio-Wohnzimmer hier. Und zwar jemanden, den keiner von uns, also weder Conny noch ich, persönlich kennen. Man muss dazu sagen, wir haben eigentlich die ersten 100 Gäste nur aus unserem persönlichen Adressbuch hier rekrutiert, ja. Und jetzt war die Frage, wie kommen wir an den ran? Also es waren bisher nur Menschen, die wir persönlich kennen und schätzen, die unserer Einladung hier gefolgt sind. Und jetzt hat man aber auch außerhalb dieses Adressbuches so einige Ideen, wer hier reinpassen könnte. Aber was macht man, wenn man den oder diejenigen, den ich persönlich kennt? Wie schafft man es, so jemanden zu begeistern, zu uns zu kommen? Und wie schafft man es überhaupt?
Man braucht einfach einen mutigen Hasen, der anfragt.
Das ist ganz klassisch. Wir lüften das Geheimnis. Wir haben ganz einfach über sein Management angefragt. Und manchmal werden Träume Wirklichkeit. Und wen haben wir heute zu Gast?
Wir freuen uns sehr auf Ben Bernschneider.
Hallo, ihr Lieben. Ich immer die Freude ist auf meiner Seite. Danke, dass ich hier sein darf.
Autor, Regisseur, Musiker, Fotograf, Mode- und Reiseinfluencer Ben Bernschneider. Wir erwischen dich in Hamburg, weil du verlässt nicht gern dein Haus. Ne? Eigentlich sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt.
Ist es so? Wo seid ihr denn?
Wir sind am Flughafen.
Ihr seid am Flughafen, aber ihr wohnt hoffentlich nicht am Flughafen. Ihr habt dort das Studio.
Na, der eine Hase kommt ja aus Kiel und ich bin jetzt aus meinem Restaurant aus Eppendorf gekommen.
Und da ist Flughafen immer die beste Möglichkeit, sich hier zu treffen. Dann muss ich nicht in die Stadt rein und Conny muss nicht irgendwo, muss nur aus der Stadt schnell raus.
Genau.
Und ich lerne auch noch was, dass es Konferenzzimmer oder Büros am Flughafen gibt.
Ja, ist eine Firma eines Freundes, wo wir aufzeichnen hier, eine Technikfirma.
Mhm.
Wir wollen mit dir heute über Genuss sprechen, denn du bist ein Mann des Genusses und zwar, oder sag mal eher der vielen Genüsse. Ne? Die werden wir nach und nach jetzt abarbeiten. Was war dein erstes bewusstes Geschmacks- oder Genusserlebnis deiner Kindheit, an das du dich erinnerst?
Genuss- oder Geschmackserlebnis meiner Kindheit. Also ich muss gestehen, wie ist denn das? Darf ich hier Marken nennen?
Klar, logisch.
Okay. ja, ist es so, dass ich hab mal, mir wurde mal so eine Analogie näher gelegt. Ich glaube, da war ich so 6 Jahre alt. Wir hatten einen Hund, einen Neufundländer, und der, wenn der Pansen bekommen hat, dann waren die, also das furchtbar stinkende Gedärm, dann wurde das da in den Napf gelegt, und dann dauerte das eine Millisekunde, bis der das so inhaliert hatte. Und dann war meine Frage an meine Eltern, an meine Mutter oder wie auch immer, wie gut muss das denn schmecken, dass der das so isst? Und dann sagte sie, ja, du musst dir das so vorstellen, das ist wie bei dir mit der Milchschnitte. Und dieser Satz und diese Erklärung, so dass ich mal verstehe, wie lecker irgendwas sein muss, das ist so hängen geblieben. Also das hat noch so eine Konnotation, viel mehr noch als die positive Konnotation des Geschmacks. Also ich weiß oder ich meine deshalb zu wissen, dass Milchschnitte, so profan es auch sein mag, irgendwas war, was ich als Kind unfassbar geliebt habe.
Ja, habe ich aber auch. Ich habe das mit zur Schule bekommen immer. Milchschnitte.
Ja? Nee. Ja, also, ja, weiß ich nicht. Ich glaube,
tolles
vielleicht
Frühstück
später.
Gott, hau ich meine Eltern jetzt in die Pfanne.
Ja, zu dem Zeitpunkt war ich, aber ich bin ein Scheidungskind und ich hatte Eltern, die so sind und Eltern, die so sind. Weil die Scheidung war, da war ich 1 Jahr alt und ich hatte auf der einen Seite das, so muss alles wahnsinnig gesund sein, ne? Und das sind Sachen, die man zu Hause zubereitet, so wie man sich das jetzt wünschen würde, aber wie es sich kein Kind wünscht, denn wir würden gerne den ganzen Quatsch in unserer Tupperdose, die auch keine Tupperdose war, weil es ja Plastik war, die hätten wir gerne eingetauscht gegen irgendwas Künstliches von Ferrero oder ein neues Vanillepäckchen oder irgendwie so. Aber das hat sich bei mir dann, ich hatte immer beides eigentlich. Und mit 9 Jahren ging es auch schon nach Brasilien. Und da hatte sich das sowieso ganz, da drehte sich das ganz anders um. Denn die Brasilianer hatten nochmal so ein ganz anderen Bezug zu, ja, zu Produkten und auch zu so einer Produktsensation, so mehr wie die Amerikaner, dass so Produkte halt so aktiv und geil beworben werden, dass du musst mit diesem Müsli dann in die Schule, sonst bist du halt aus. Ein Versager, so ungefähr. Sonst bist du aus, ganz klar, raus. Ja, und aber lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, das erste war also die Milchschnitte und ich hab leider nicht so einen coolen Spruch auf Lager, dass ich jetzt sage, oh, das Coq au vin meiner Großmutter.
Naja, gut.
Also, frisch aus der Bretagne mitgebracht.
Ich fand die Milchschnitte schon ziemlich gut.
Ja, ich habe ja
das sehr früh. Aber weißt du, was ich dabei gerade feststelle? Na? Also wir sind ja alle ungefähr gleich alt, Ben, wenn ich das sagen darf. Würde ich mal von ausgehen. Und es ist...
Also du siehst jünger aus.
Nein. Ich sehe jünger aus, bin aber älter.
Dennis auch.
Das ist der Filter, Ben, den ich draufgelegt habe.
Nein, aber wir sind wirklich diese Ferrero-Generation. Ja. Also ich war jetzt nicht so ein Mega-Fan der Milchschnitte, aber Kinderschokolade, ich habe wirklich fast jeden Tag eine Tafel Kinderschokolade.
Ja, gab es immer bei meiner
und
Oma.
Und aus dem Kühlschrank, dass sie so richtig knackig ist.
Und ich habe jetzt gerade zwei Dinge neu entdeckt. Zum einen ist es dieses Schoko-Fresh aus der Kühltheke, was so geil ist von Kinder. Und ich esse ständig Hanuta in letzter Zeit. Habe ich ungefähr 30 Jahre nicht mehr gegessen und plötzlich esse ich wieder Hanuta.
Deswegen
aus dem Kühlschrank.
Sieht so gut aus im Moment.
Ja, genau.
Da muss ich sagen, da gab es bei mir irgendwann mal in meinem Leben so eine ganz klare Zäsur. Und es war auch einigermaßen früh. Ich glaube, es war so, dass mein Vater mir so mit 12, 13, also ich weiß ja nicht, wahrscheinlich einigermaßen später, aber der sagte, du, Zucker ist total scheiße für die Zähne. Dann habe ich als Kind, das muss früher noch gewesen sein, habe ich als Kind einfach keine Süßigkeiten mehr gegessen.
Das ging?
Ja, total, weil ich war genauso wie mit dem Schnuller. Irgendwer erzählte mir, der Schnuller würde die Zähne verbiegen, oder es wäre irgendwie nicht gut. Und ich glaube, ich bin als Hypochonder aus der Krippe quasi gefallen. Und wenn irgendwas schädlich sein könnte, vergiss es. Also es hat sich nachher erst wieder so ein bisschen gedeckt mit, lass es mal schädlich sein, sind andere auch nicht dran gestorben. Aber ich muss sagen, das ist genauso, wie ich auch keine Coke oder so mit Zucker trinken kann. Oder auch Sprite, egal welche Getränke nicht mit Zucker trinken kann, ist das so, dass ich auch, ich weiß nicht, ob es daran lag, an dieser Warnung, aber ich bin eigentlich überhaupt kein Zuckerfan. Es gibt so Sachen wie ein Eis, finde ich lecker, alles mit Salted Caramel, das kann ich dann mal so essen. Und dann merke ich aber auch sofort, dass wenn ich wieder Lust darauf habe, dann kommt es eher wirklich aus so einer körperlichen, biologischen Geschichte, dass mein Körper halt sagt, hallo, ich habe hier einen Sugar Crash, können wir das nochmal haben? Aber nicht, weil ich denke, ich hätte Lust auf was Süßes. Also ich würde niemals was Herzhaftes gegen was Süßes tauschen. Keine Chance. Also eine Tüte Chips wäre mir lieber als das beste Tiramisu der Welt. Hm. Das ist bei mir, das hat sich irgendwann bei mir so festgehalten. Und deshalb, so, weil du gerade meintest, Schokofresh, ich habe das meiner, man weiß ja, das bringt nichts. Meine Frau gestern sagte, fang jetzt nicht an, den Geburtstagstisch noch irgendwie so mit Süßigkeiten zu dekorieren, weil das macht man halt, also man, da kommen so Sachen drum. Und da habe ich auch einfach in dieses Ferrero-Ding gegriffen, habe alles mit rausgenommen, was da war. Da waren halt auch Schokofresh. Es gibt ein neues Produkt, da denkst du auch, was ist denn irgendwie werbetechnisch, marketingtechnisch, verstehe ich es gar nicht. Das Ding heißt Torky. Und es macht keinen Sinn. Es ist so, wenn da Pinguin draufsteht und da ist noch ein Pinguin, dann verstehe ich das noch. Aber und Schoko Fresh verstehe ich noch, Torky verstehe ich nicht. Auf jeden Fall haben wir sie diese Dinger da liegen. Und da habe ich mich daran erinnert, wie das war, in so ein Schoko Fresh zu beißen. Und das finde ich eher ein bisschen abartig, weil das so viel süße Milch,
darf ich
noch
mal eine, und, darf ich mal eine kleine Zwischenfrage stellen? Bitte. Was ist denn Schokofresh?
Ach, Conny, das ist...
Ich kenne das nicht.
Ja, wie Ben schon beschrieben, es ist was abartig Geiles. Das ist aus der Kühltheke, das ist also gekühlt. Es ist in eine, hat eine, früher hieß sie Professorino. Jetzt, wir machen hier echt eine Werbeveranstaltung für Kinder gerade. Ist egal. Professorino hieß das früher in Form eines Rhinoceros-Kopfes. Und da drin ist Sahne und Karamell, ummantelt von dieser Kinderschokolade, gekühlt. Ach, guck mal, da hat er es sogar. Jetzt, wir sind ja per Video verbunden, muss man unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen. So sieht das aus.
Alles klar.
Es ist Schweine lecker.
Okay.
Leider.
Gut, aber, jetzt reicht es aber.
Ja, ich meine, bei deiner Frau kann man ja auch Glückwünsche nachträglich eher mit Champagner punkten, oder? Als mit Süßigkeiten.
Unbedingt. mit Champagner und einem teuren, das hat sich hat gestern ihren lang gehegten Traum eines Burberry Kensingtons, den hat sie sich, den habe ich erfüllt und da waren, ist sie jetzt gerade, ist Glückseligkeit, also ein Champagner und ein schöner Kensington, damit hat man es dann.
Wenn man jemanden in so einem Kensington sieht, der 2 Meter über dem Boden durch Hamburg schwebt, das ist Henrike.
ja.
Egal wie das Wetter ist, Hauptsache Anziehen.
Hast du mal ein Gericht, Ben, nur aufgrund der Optik bestellt oder weil du es stylisch fandst?
Wow. Aufgrund der Optik? Lass mich kurz nachdenken. Das ist ein bisschen schwer, weil ich bin ja jetzt auch, ich bin 48, lang sozialisiert durch eine breite Küche, wo es ja nicht mehr so ist, dass wir so oft was Neues sehen. Also wo man sagt, das finde ich total geil, das möchte ich probieren. Ich glaube, die Antwort ist nein. Und es liegt aber auch daran, dass ich mir mein halbes Leben lang eingebildet habe, ein wahnsinniger Omnivor zu sein. Und in Wirklichkeit bin ich total krüsch. Und ich habe 10 Jahre gebraucht. Also wenn ich aus Hamburg kommt, ich komme ja auch nicht aus Hamburg, aber das Wort krüsch ist so picky zu sein. Also so, wie würdet ihr das übersetzen?
Ja, genau. Wählerisch, ne? Wählerisch. Ja. Man ist nicht
wählerisch,
alles.
Wählerisch. Genau, wählerisch. Und das jetzt aber nicht präsidiale Wählerische, nicht ich esse nur vom Besten. Nee. Es ist eher so, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, dass ich von dem Huhn nur die Brust wirklich mag und es nicht mag, wenn es brauneres Fleisch wird und glibberig. Ich kann von einem Rind wirklich nur Filet essen. Ich habe so romantisierte Vorstellungen davon, wenn ich einen Film sehe und da sind Briskets und da gibt's ein Barbecue und da werden Rippchen gemacht. Und es in Zeitlupe fällt da so ein Rippchen vom Feuer und die Barbecue-Soße tropft da drauf und dann gehe ich da hin und dann probiere ich das und dann muss ich das echt wirklich, muss ich umdrehen und das schnell wieder ausspucken, weil das fettiges, sehniges Fleisch ist. Und das geht bei mir überhaupt nicht. Und ich lerne aber dann auch sehr viel über mich, weil ich mir so vorkomme, oder ich denke, dass ich mir immer so vorkam wie jemand, der vielleicht fast fehlerfrei ist, mit dem man so immer auskommt und dem kann man hinstellen, was man will. Und in Wirklichkeit ist es dann so, ich mag keine Meeresfrüchte, ich finde Lachs ganz, ganz furchtbar. Ich esse hellen Fisch, ich bin dann fast wie so ein Kind. Und wenn man dann mit mir, wir hatten so eine Asienreise gemacht und wenn du merkst, dass die Chinesen, gerade die Festlandchinesen, wahnsinnig gerne... Die brauchen Knorpel, die brauchen Sehnen, die brauchen den Geschmack von Innereien, dass so Dinge passieren, die eigentlich nicht passieren dürften. Also ihr werdet mich hassen, aber der Safe Haven McDonald's, dass du weltweit weißt, wenn ich in einen Big Mac beiße, dann bekomme ich einen Big Mac. Nichts da, überhaupt nicht. Ich habe eine riesige Liste gemacht von all den Ländern, die ich bereist habe und es ist unglaublich, wie man sich dem jeweiligen kulturellen Geschmack annähert. Es ist unmöglich in Hongkong einen McChicken, hier, wie heißen sie Dinger, die Nuggets zu essen, wo wir hier wissen, Es ist, wir wissen gar nicht, was es ist, aber es ist zumindest.
Wir wollen es nicht wissen.
Nee, wir wollen es nicht wissen.
Genau. Nee, wir wollen es nicht wissen, aber wir denken uns, das ist weißes Brustfleisch und natürlich Qualität 1A. Nein, nein, das dürfte da gar nicht sein. Also du guckst da drauf und du siehst sofort, das ist viel dunkler, das Fleisch, und es muss, du musst immer das Gefühl haben, dass du auf irgendwas rumbeißt. Und ja, und da habe ich sehr viel über mich gelernt und mich auch ein bisschen geschämt, weil ich dachte, ich gehöre zu dieser offenen Menschengattung, die ich mir auch wünsche, wo man sagt, man muss im Leben immer wieder Dinge, die man früher nicht mochte, probieren, so wie man als Kind keine Oliven oder keinen besonders scharfen Käse mag und du dann plötzlich im Teenageralter das als das Tollste empfindest und liebst, muss man irgendwann mal hingehen und das immer wieder probieren. Ich finde, das ist man auch so einer. Das ist man irgendwie der kulinarischen Historie dieser Welt schuldig. Vergiss es. Es gibt einfach ein paar Sachen, die kriege ich bis heute und ich bin jetzt alt. Die kriege ich nicht runter.
Naja, das hat ja jeder von uns, ne? Gehst du, Conny, wenn du auf Reisen bist, auch hin und wieder mal in Fastfood-Restaurants, weil du Bock drauf hast? Der Ben testet die ja gerne. Oder machst du das sowas auch?
Fastfood nicht, aber das Streetfood in China sowieso, also damals Shanghai, das Größte, gerne. Aber ich bin jetzt nicht so jemand, der in diese Ketten geht. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Burger gegessen habe bei McDonald's. Bestimmt 10 Jahre, ja.
Naja, das Erschreckende, was ich neulich gehört habe, als ich dein Video guckte, Ben, wo du das Okura nochmal vorgestellt hast, da fiel ein Satz und da habe ich echt, da hat's mich gepackt, da hast du gesagt, ey, wer braucht überhaupt schon eine Küche? Dein Ernst, Ben?
Nee, natürlich absolut nicht mein Ernst, vor allen Dingen, weil wir hier in unserer Ehe, betritt meine Frau die Küche gar nicht, was aber so ein bisschen auch daran liegt, dass mein Vater halt Chefkoch war. Und ich meine Teenagerjahre während meiner Abi-Zeit halt als Spüler in der Küche angefangen habe und mich dann da hochgearbeitet habe. Also ich muss jetzt nicht Sous-Chef werden, da ich ist nur, ne, es ging immer ein bisschen und alles, was man dann natürlich so da aufnimmt, das ist schon extrem hilfreich und das möchte ich nicht missen. Und so Sachen wie, ihr habt keine Spülmaschine, ich sag, Alter, ich habe für 2000 Leute pro Abend gespült. Ich brauche eine Spülmaschine, wir sind hier zu zweit zu Hause. Also so ein Blödsinn. Und ich finde, das härtet A schon ab. B sind aber einfach so ein paar Grundtricks und so ein paar Geschichten, die helfen, sind da ganz gut. Nee, und was mir in der Küche halt dann wirklich zugute kommt, ist, ich liebe das Tranceartige und für jemand, der sich nicht gut entspannen kann. Also ich brauche halt, ich brauche immer ein bisschen, vielleicht ist es auch ADHS noch nicht so richtig diagnostiziert, aber ich brauche so gewisse Dinge, um mir Ruhe zu verschaffen, der ich selber nicht fähig bin. Und ob das jetzt irgendwie ein Drink ist am Abend, ist es aber auch so, dass das Kochen, wenn man weiß, jetzt gerade, in diesem Moment, wo ich jetzt gerade koche, spielt nichts anderes irgendeine Rolle. Und dieses Ding, die fast so den Luxus zu haben, sich auf eine Sache zu konzentrieren, beruhigt mich so wie Lego bauen. Das ist einfach das Schönste überhaupt. Außerdem liebt Rieke die Sachen, die ich koche. Und deshalb, das war nur, der Satz, der kam nur, weil es da keine Küche gab. Aber wenn man uns gefragt hätte, würdet ihr das als Wohnung nehmen in Tokio, hätten wir gesagt, sofort. Dann muss man halt essen gehen.
Es gibt eine tolle Gemeinsamkeit hier.
Ja, ich merke gerade sehr viele Parallelen zwischen uns beiden. Also wenn ich wirklich zu Hause koche und dann ist es einfach für mich die totale Erholung. Wenn ich Ravioli mache, dann ist es wie Meditation, Lego und Puzzle und Stricken. Das sind noch, also ich rede selten darüber, weil es mir ein bisschen peinlich ist.
Ich durfte ganz lange nichts davon erzählen, aber jetzt macht es glücklicherweise
nein.
Selbst.
Nein. Hast du von Lego schon mal diesen Flügel gebaut, der auch Musik macht?
Du meinst Klavierflügel?
Ja, Klavierflügel.
Nein. Das Set habe ich nicht.
Ist toll. Also ich habe den jetzt fertig. Also ich könnte ihn dir nochmal auseinanderbauen und rüberschicken.
Ist
oder
der
so.
Neu?
So neu ist er nicht mehr. Ich habe den vorletztes Jahr, glaube ich, zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und die Stones-Zunge ist mir gerade runtergefallen.
Die Stones-Zunge ist kaputt?
Ja, die Stones-Zunge ist kaputt, wird aber jetzt von meinem Patenkind gerade wieder zusammengebaut, weil ich im Moment zu wenig Zeit habe.
Oh.
Weil ich noch auch für das andere Patenkind nämlich noch die kleine rosane Strickjacke fertig machen muss für die Taufe.
Geil.
Ja, der einzige Unterschied ist, glaube ich, der, dass du als berühmte TV-Köchin wahrscheinlich in einem Stadtpalazzo wohnst und ein Zimmer nur für deine Lego.
Na klar, ein Spielzimmer habe ich.
Ja. Der Westflügel.
Ich hab nicht nur ein Lego-Zimmer, ich habe auch noch ein Puzzlezimmer und auch noch ein sehr hübsch eingerichtetes Zimmer zum Stricken, wo ich dann auch auf so einer kleinen Kaschmirliege sitze oder liege, Beinchen hoch und dann mein
so
Baby-Kaschmir-Jäckchen stricke.
So ein Fake-Kamin, wo so Fake-Feuer rauskommt?
Nee, schon einen echten Kamin. Das muss schon sein.
Ja,
genau, das habe ich mir schon gedacht und das haben wir leider nicht. Wir sind ja auf 38 Quadratmetern hier schon seit 12 Jahren und da kann man, wir haben jetzt gerade da vorne, ich zeige dir mal so in die Richtung, das bringt euch gar nichts, aber da vorne steht das Schiff von Shackleton, die Endurance, die habe ich gerade als letztes gebaut und die ist 1 Meter noch was. Und
dann wohnt er ja nur noch auf 37 Quadratmetern.
Ja, das schrumpft ganz schön schnell.
Die Menge, die wir an Lego bauen, hätten wir gar keinen Quadratmeter mehr, weil wir also...
baut ihr beide?
Der letzte Stein gemacht ist. Ja, wir bauen beide. Und dann kommt uns beruhigt Rieke genauso sehr.
Ich finde es so toll.
Aber da nur das Bauen beruhigt und das Draufgucken uns total egal ist und so gar nicht interessiert, wird das Ding, wenn es fertig ist, stets kurz da und bevor es aber irgendwie Staub fängt, bauen wir es direkt wieder zusammen. Es kommt auf den Dachboden und wir bauen es sehr gerne 1 Jahr später wieder zusammen. Rieke erinnert sich durch ihr ADHS sowieso überhaupt nicht mehr daran, das jemals gebaut zu haben. Und deshalb haben wir da sehr viel Spaß dran. Es ist eher für die Ewigkeit. Ja, aber das ist doch schön. Ich glaube aber dieses auf eine Sache konzentrieren, was du sagst, dass es für dich auch so eine Entspannung ist. Das mit dem Lego, das kann ich 100%ig nachvollziehen. Ich glaube, dass wir möglicherweise aber auch, ich nehme das mal so, das ist meine These, ich glaube aber, dass wir deshalb auch ganz gut immer in so Rabbit Holes abtauchen können, wo wir wissen, da könnte diese Belohnung stecken. Also wenn, ich bin immer total offen dafür, wenn jetzt jemand kommt und sagt, sag mal, hast du dich mal mit Schiffsbau aus Streichholz oder ich weiß gar nicht, oder hast du mal mit Briefmarkensammlung, irgendwas, keine Ahnung, dass wenn jemand ankommt und mir das so richtig schmackhaft machen kann, irgendwas, wo ich so dachte, würde ich mich nie für interessieren, I'm the right one, um wirklich da kopfüber reinzufallen und mich da so rein zu verlieben. Und da muss ich auch die schönsten Sachen dafür haben. In jeder Kochphase muss immer noch das schönste Messer her. Und genauso glaube ich, ja. Aber die Begeisterungsfähigkeit, das ist das, was ich für so ein bisschen verloren halte bei vielen Menschen, die mir folgen. Also bei der Menge an Menschen, die mir folgen, habe ich viele dabei, die ganz viel davon gar nicht verstehen. Und wenn ich mich auf so Diskussionen einlasse und mal so gucke, was treiben die denn so? Dann ist das ein ganz, ganz trauriger Abgrund manchmal. Und das, was am traurigsten ist, finde ich, dass das Salz in der Suppe des Lebens, Begeisterungsfähigkeit, Interesse an, sei es Essen, an genau das, was einem Genuss bringt. Denn Genuss ist ja nicht nur Essen. Dass das total abhanden kommt bei manchen Leuten. Und ich dann, also ich verstehe dann vielleicht auch, wie jemand Beamter sein kann und den ganzen Tag Zahlen vor sich hat und abends nach Hause geht, weil die Gehirnhälfte irgendwie gar nicht gebraucht wird. Aber ich finde das, ich bin ein großer Verfechter und versuche Leute immer wieder daran zu erinnern, dass wenn wir keine lebendige Begeisterungsfähigkeit haben, dann können wir das alles hier vergessen. Können wir uns auch in so ein Loch legen und schon mal zuschippen.
Du hast ja gerade selber gesagt, es folgen dir sehr, sehr viele Menschen, sowohl auf Insta als auch auf YouTube. Wir wollen jetzt nicht wieder das alles durchkauen, wie es dazu gekommen ist. Das hast du in anderen Interviews erzählt und die Leute, die sich für dich interessieren, die wissen das sicherlich auch schon. Ich habe eine andere Frage. Du hattest ja, sag ich mal, klassische Jobs auch. Du hast in der Werbeagentur gearbeitet, bist Fotograf, schreibst ja auch. Warum, und das sind ja jetzt auch Sachen, die jetzt nicht so vom, das ist ja nicht das klassische Berufsbild, was dir Sicherheit vermittelt, sondern war es wahrscheinlich auch freiberuflich und so weiter. Warum hast du diesen Weg gewählt, jetzt im Grunde genommen dich von solchen Plattformen wie Insta oder YouTube letztendlich ja auch ein bisschen abhängig machen zu wollen, weil letztendlich können die doch mit einem Klick, wenn die den Algorithmus ändern oder irgendwas zahlungspflichtig machen, können die doch deine komplette Karriere zerstören?
Die könnten meine Karriere zerstören. Du meinst, wenn Instagram jetzt, sagen wir mal, abgestellt würde? Weil man muss ja auch verstehen, viele Leute vielleicht, die euren Podcast hören, wissen ja gar nicht, wie ich Geld theoretisch verdiene. Ne? Weil im Gegensatz, das ist ja der große Unterschied. Bei YouTube ist es so, du lädst ein Video hoch und du hast einen bestimmten Betrag, den du pro 1000 Views bekommst. Das haben wir ja bei Instagram nicht. Ich werde dir weder von Instagram noch von den Followern bezahlt, das gibt's alles nicht. Also im Grunde genommen, ob Insta dreimal am Tag ausfällt, das hat mit meiner monetären Situation gar nichts zu tun. Ich mache ja nur Kooperationen mit Marken. Und was darüber hinaus natürlich viel erträglicher ist, also sowieso viel länger. Und es passiert aber auch viel mehr außerhalb dieser Insta-Bubble. Und da passiert auch noch eine Menge drumherum. Also ich habe gerade einen Buchvertrag unterschrieben. Das Buch kommt im März raus. Wir haben schon mit so vielen Sendern über Moderationsgeschichten geredet. Da passiert schon eine Menge, dass eigentlich so meine Angst, wenn Insta abgeschaltet wird, die liegt jetzt erstmal bei null. So ein bisschen. Glaube auch, weil es ist nicht so, als würden die Leute einen dann nicht mehr kennen, denn wir sind ja an so einem Punkt, wo das Schiff ja einigermaßen groß ist und nicht irgendwie wegen jedem kleinen Fehler sinkt. Also wenn ich jetzt hier über die Straße gehe, dann stoppe ich alle 3 Meter, denn jeder auf der Straße möchte ein Foto. Und dafür brauche ich nicht irgendwo zu sein, wo es wie auf einer Instagram-Messe oder auf der OMR oder so. Nein, das passiert hier, genau hier. Ich gehe zu Edeka rein und dann habe ich 4 Edeka-Mitarbeiter, die hintereinander ihre Bilder wollen und die Fragen haben, mit denen man sich unterhält. Und das alles bleibt ja auch erstmal da und in den Köpfen. Also wenn ich jetzt anfangen würde, ich moderiere jetzt irgendwas anderes, dann sagen die Leute nicht von einem Tag auf den anderen, den habe ich noch nie gesehen. Also ich glaube schon, dass dieser ganze Aufbau gerade einer Plattform, die mehr von mir lebt, es ist ja so ein bisschen character-driven. Ne, das ist ja, die Leute gucken das nicht, weil ich die Fähigkeit habe, mit Zahnstochern den Eiffelturm zu bauen. Dass es dann darum geht, es geht ja immer irgendwie um mich und das bleibt. Also meine Angst ist nicht da, aber ich glaube, so wie du es am Anfang gesagt hast, du hast das Wort Sicherheit so benutzt. Ich hatte noch nie einen sicheren Beruf so richtig. In einer Werbeagentur zu arbeiten, das glaube ich, also wenn du mich fragst, okay, warum hört man denn auf? Weil unsere Werbeagentur, also Weigert Pyrrhus Wolf damals, wir hatten IKEA gewonnen, das war eine große Nummer. Ich war für die Filme zuständig, sprich, wir haben auch viele Preise gewonnen. Dass man sagen kann, ja, jemand, der das braucht, jemand so diese Sicherheit braucht, der hätte vielleicht gesagt, super, ich bin angekommen. Bei mir war es so, dass ich aber dass mir das ganz große Angst gemacht hat. Ich habe so einen Flur gesehen, so der Flur des Lebens. Und dann habe ich gedacht, okay, was kommt denn links und rechts so türtechnisch? Da habe ich gedacht, okay, pass auf, also wie wäre das denn dann? In einem Jahr frage ich nach, ob ich eine Gehaltserhöhung bekomme. Vielleicht werde ich dann direkt Senior-Texter, dann werde ich Kreativdirektor. Dann habe ich nicht mehr viel. Also wenn es jetzt nicht eine Riesenfirma wie ist, wie ihr wisst schon, ich will auch keine Namen nennen, aber eine sehr große, die Ogilvy oder sonst wo, die weltweit vertreten ist. So, dann ist ja Schluss, wenn ich entweder der Chef bin oder meine eigene Agentur aufmache. Auf diesem ganzen Weg den Weg, diesen Gang entlang, sehe ich keine Yacht. Ich sehe keine verrückten Stories von Aborigines festgenommen zu werden oder durch eine Prärie gejagt zu werden. Ich sehe kein Supermodel an meiner Seite. Ich sehe kein... Ich sehe da gar nichts. Ich sehe da so ein ziemliches mediokres Schwingen. Immer mal leicht nach oben, nach unten. Und das ist das, wovor ich am meisten Angst habe in meinem Leben. Das hat mir richtig, richtig, richtig Angst gemacht. Und das war mir auch gar nicht so bewusst. Aber dann musste ich irgendwann mal, ja, bekam ich auch so Panikattacken und ich hatte so eine Stelle, die juckte so am Rücken und dann bin ich zum Arzt gegangen und dann sagte der, sag mal, das ist eine Gürtelrose. Und ich so, okay, ich bin 23. Nicht so gut. Sagen Sie mal, sind Sie denn da, wo Sie jetzt arbeiten, sind Sie da zufrieden? Und da sind mir die Tränen. Ich hatte weder auf die Frage, ich war nicht drauf vorbereitet überhaupt, weil lernt man ja, ne, man muss ja auch irgendwann mal durchtherapiert werden als vernünftiger Mensch und irgendwie so, man ist jung und man denkt immer noch so, nee, alles funktioniert eigentlich genauso, wie es soll. Man verdient Geld, das ist ja das, worüber wir hier reden, was ja scheinbar Sicherheit bringt und so. Aber dass ich da nicht meinem Herzen gefolgt bin in letzter Instanz, das lernt man dann mit solchen Geschichten. Dass ich dann da bei dem Arzt, dem wirklich so in so einem Tränenschwall den ganzen Tisch nass gemacht habe. Und er meinte, boah, setz dich mal, wollen wir mal reden. Weil das kann sein, dass du ja vielleicht irgendwie unglücklich bist und unser Körper lässt uns das immer irgendwie schon spüren. Ja, und dann habe ich darüber nachgedacht, was das Seele und Körper doch so ein bisschen miteinander machen. Und dann bin ich an dem Abend zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, du weißt, wie sehr ich dich liebe und du weißt, wie sehr ich auch diese Firma liebe, aber ich muss hier raus. Und dann bekam der ganz zitternde Hände und fragte, glaube ich, also sagte, wenn du zu einer anderen Agentur gehst, das würde ich dir nie verzeihen. Wie gesagt, mach dir keine Sorgen. Ja, genau, so ungefähr. Nee, das hätte er nicht, aber das hätte ihn schon getroffen, weil wir einen ganz großen Bond hatten. Und dann bin ich da wirklich mit zitternden Knien rausgegangen und ich wusste auch, da gibt's auch keine, oh, du musst deinen Vertrag noch einhalten oder so. Er merkte auch bei mir, das ist eine wichtige Entscheidung, Lebensentscheidung. Und dann bin ich da rausgegangen. Bin zu Saturn gegangen, hab eine Kamera gekauft. Mein alter Freund von mir, der gerade Theaterwissenschaften und Film in Marburg studiert hatte, der war genau einen Tag vorher nach Hamburg gezogen, der Liebe wegen. Und den habe ich getroffen und wir haben an dem Abend noch eine Serie geschrieben, in der wir beide mitspielen wollten. Das Problem war, dass YouTube erst 2006 kam, das war aber 2005, Ende, und wir mussten also eine Website programmieren, wo man Videos hochladen konnte. Und dann haben wir diese Videos hochgeladen und dann hat sich ProSieben gemeldet und hat gesagt, das ist die beste Regie, die wir seit langer Zeit gesehen haben, könnt ihr mal bitte hier runterkommen. Und dann sind wir nach Unterhaching geflogen oder Unterföhring, ich vergesse es immer, kann die beiden nicht auseinanderhalten.
Unterföhring.
Sind wir dahin geflogen und dann haben wir den... mit unserem ersten Film den Mystery Montag etabliert. Und ein Jahr später, 7:45 Primetime, hatte ich als Autor meinen ersten Spielfilm. Und das war für mich, für mein Erwachsenwerden, hatte das mehr Impact, Substanz als, und in dem Fall auch Momentum als alles andere. Was mir vorher gesagt wurde, das war wirklich, also es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Mhm. In a nutshell, bitteschön Ben, das ist wahrscheinlich der weiseste Rat, den du bekommen kannst und bekommen wirst.
Ich muss aber trotzdem noch mal einhaken und ich muss noch mal, weil meine Frage ging ja so ein bisschen in die Richtung vom Regen in die Traufe quasi, ne? Und du hast es ja jetzt zum Beispiel neulich auch öffentlich gemacht, dass du aus bestimmten Gründen nicht streamen kannst, weil du bist ja auch auf Twitch vertreten, weil du da offensichtlich auch im Körper irgendwas spürst, was dich dann an diesen Streams hindert. Also Geht das Ganze jetzt von vorne los?
Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, das war mir auch respektvoller Art und Weise sehr kryptisch für jemanden, der das jetzt ja hört. Der weiß gar nicht, wovon du redest. Also wir können das ruhig aussprechen. Also generell ist es so, dass immer dann, wenn ich unzufrieden bin mit dem Job, und das ist ja auch das, was mir der erste Job, der Werbejob, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, die körperlichen die Symptome wären bei mir eigentlich in erster Linie erstmal Panikattacken. So, und diese Panikattacken, die ich jetzt gerade habe, kommen aber aus einer ganz anderen körperlichen Richtung. Ich habe Extrasystolen, die, wo jeder Arzt sagen würde, die sind egal, lass dein Herz ruhig stolpern. Und mir fällt es sehr schwer, das zu ignorieren, denn ich hatte sie 48 Jahre nicht und jetzt stolpert mir das Herz die ganze Zeit hoch und runter. Und ich habe es noch nicht geschafft, das so abzutun, als dass ich keine Panik dann bekomme. Also sie hat so ein bisschen so ein bisschen anderer Hintergrund. Aber es wird definitiv dieser Teufelskreis wieder losgehen, denn ich glaube nicht oder ich möchte nicht in meinem Leben 15 Jahre irgendwann mal das Gleiche machen. Ich glaube, dafür habe ich echt, glaube ich, viel zu viel Angst. Und was komisch ist, ist, dass die Leute, wenn wir dann mal diese Station so durchgehen, okay, dann, ne, dann waren wir ja beim Drehbuchschreiben, danach ging es in die Regie, Werbung machen, dann die Fotografie oder aus der Fotografie jetzt in dieses Influencer-Ding. Was aber, müssen wir auch sagen, komplett ungeplantes war. Hätte jemand mir ein halbes Jahr vorher gesagt, Ben, wie willst du denn Influencer werden? Der hätte sich wahrscheinlich eine gefangen, weil das, also es wäre das Letzte gewesen, so was ich gedacht hätte. Und das klingt fast wirklich dann auch eine Beleidigung. Ich bin ja kein Boomer, aber ich bin zumindest in diesem Gen X Zwischending, wo ich mit Influencer natürlich auch eine Menge Quark verbinde. Also gar nicht so, nie im Leben hätte ich ja gesagt, wow, das wäre so ein Lebensziel. Was ich ja bei vielen jungen Leuten, ich habe ja mehr Kontakt zu jungen Menschen als je zuvor und mit denen ich sehr viel darüber rede, wie das denn ist. Die wissen wollen, ja, wie wird man denn genau dafür bezahlt? Wie viel bekommt man denn da? Und die sich das so erträumen, dass ich da ja eher so mitgeschwommen bin. Und ich schwimme da auch so lange mit, solange ich denke, dass ich mich da nicht auflöse und solange das gut funktioniert, weil ich mache nichts anderes, als ich in meiner Werbung gemacht habe, um ganz ehrlich zu sein. Und dazu kommt noch ein bisschen Drehbuchschreiben, dazu kommt noch ein bisschen Regie. Es ist aus all dem, was ich vorher gemacht habe, ist es eigentlich die kleine Melange, die irgendwie unter dem Titel Influencer oder Content Creator läuft.
Werbung. Kurzer Break, Freunde, denn wir haben einen neuen Podcast-Partner. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich für jede Mahlzeit, die ich ungeplant und hungrig in mich reingeschaufelt habe, einen Euro bekommen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt reich. Aber die Frage ist, wäre ich auch gesund? Naja, und deshalb habe ich Lifesum ausprobiert. Das ist quasi wie ein Navi fürs Essen. Lifesum sagt dir, was reinpasst, was gut tut und wann du vielleicht doch lieber zum Apfel statt zum Schokoriegel greifen solltest. Egal, ob du jetzt abnehmen willst, dein Gewicht halten, Muskeln aufbauen oder einfach nur checken willst, was du so den ganzen Tag futterst. Lifesum ist dein digitaler Ernährungsbuddy mit Rezepten, mit Diätplänen, Wasserinnerung. Ja klar, trinken ist auch wichtig. Ne? Und KI, also künstlicher Intelligenz. Und die ist wirklich das Beste daran. Es war noch nie so simpel, was du isst, zu tracken wie mit Lifesum. Du kannst dein Essen nämlich einfach scannen, also den Barcode der Packung oder per Sprachnotiz beschreiben, natürlich auch als Text eintippen oder, und das ist mein Favorit, einfach mit der Kamera fotografieren. Und schwupps sagt dir die KI, was du da so isst, also Energiedichte, Fett, Proteinanteil, Kohlenhydrate und so weiter und so weiter. Das ist super schnell und kinderleicht. Lifesum ist allerdings viel mehr als nur ein Kalorienzähler. Das ist dein persönlicher Ernährungscoach, der dich auf dem Weg zu einem gesünderen Leben unterstützt. Und jetzt kommt der Knaller. Nur für euch, liebe Hasis, gibt's 55% Rabatt auf die Premium-Version. Einfach schnell in die Shownotes gucken, dort auf den Link klicken. So günstig kommt ihr nie mehr an eure Sommerfigur. Hört sich ein bisschen rastlos an, so vom Mindset, sorry Ben, vom Mindset ein bisschen rastlos. Ist das bei dir zum Beispiel auch der Grund gewesen, Conny, warum du diese Fernsehkomponente dazu genommen hast? Weil klassische Köchin, ja, bist du natürlich Spitzenköchin, klar, aber du machst ja auch wahnsinnig viel drumherum. Wäre dir Kochen an sich zu langweilig auf Dauer?
Nee, ich hätte es anders gestaltet. Ich bin immer schon jemand gewesen, der unheimlich viel Freude daran hat, neue Menschen kennenzulernen, die auch wieder Ideen haben und dann sich zu trauen, neue Ideen umzusetzen. Also auch TV ist ja wirklich durch einen Zufall entstanden. Und wenn ich dann merke, dass mir das Spaß macht, dann gehe ich da rein und dann baue ich das auch aus. Ich glaube, wenn ich nicht TV gemacht hätte, hätte ich mich noch mehr aufs Kochen konzentriert und vielleicht den Ehrgeiz gehabt, noch einen zweiten oder sogar einen dritten Stern zu kochen.
Aber so das Empfinden, dass du da irgendwann mal ausbrechen musst, so komplett hast du nicht, oder?
Nee, ich finde es so toll, dass ich jetzt so vielschichtig, seitig aufgestellt bin und wirklich diese kleinen Momente habe, wo ich mich richtig drüber freue, dass ich mal eben so 400 Ravioli mache. Ja. Habe ich letzte Woche.
Ja. Ich meine, bei dir, du siehst ja, du hast ja direkten Kundenkontakt. Du siehst ja dann im Grunde genommen die Leute, die dein Essen dann genießen. Ben, wie ist es bei dir? Stellst du dir deine Kundschaft in Anführungsstrichen jetzt, stellst du dir die vor, wer dir da gerade zuguckt? Oder machen die sich vielleicht so bemerkbar, dass du ein ganz konkretes Bild bekommst von denen?
Du, ich habe die 700 Kommentare, das ist ja so, du müsstest das ja so sehen, wenn du dir jetzt was anguckst, ich kann mich nicht erinnern, dass du je was kommentiert hast, also vielleicht mal einen Daumen nach oben,
nein,
aber ich weiß nicht, ob du...
Ich bin sehr zurückhaltend.
Schon was, genau. Und genau, aber guck mal, dann siehst du ja, es gibt ja so mehrere Schichten an Menschen, also du kannst es gucken und wenn du aber dann den Schritt gehen musst, etwas zu kommentieren, dann liegt dir das ja wirklich auf der Seele. So, und das kann positiv und das kann negativ sein. Bei 700 Kommentaren, die ich habe, liegt es aber auch an mir und das ist auch wichtig, ne, Community Management und auch Building, dass ich mir jeden, natürlich gucke ich mir jeden Kommentar an, ich antworte auf jeden Kommentar, aber ich gucke mir auch die Person dahinter an. Und ich weiß schon immer, wie die Person, die motzt, aussieht und was die macht und wo die herkommt und wie ganz traurig die ist. Und die Personen, die gerne wirklich, wirklich, wirklich das interessant finden und mir darüber reden wollen, das sind die Leute, die, wenn ich mal Essen poste, die sagen wollen, kannst du uns das Rezept schicken und so. Und ich rede mit diesen Menschen. Und ich glaube, dass man das, was ich nicht habe, ist die Ehrfurcht oder den Respekt, den Cornelia bekommt in einem Restaurant, ich gehe dorthin zu Gast. Ich würde meinem Gast niemals auf den Tisch spucken. Und ich würde auch, ehrlich gesagt, ich muss schon ein ziemliches Arschloch sein, um meine Kritik zu äußern, wenn es nicht darum geht, also eine verständliche Kritik, also einfach nur so, wie es aber in den sozialen Medien ist. Also von wegen, wenn ich nicht Gutes zu sagen habe, dann halte ich meinen Mund, so wie ich es beim Essen machen würde. Sagen müssen, ja, sehr lecker. Und ich spare mir aber hinten raus, ich bin ein bisschen sauer oder was auch immer. Das sparen die Leute sich nicht. Das ist für die ein ganz, ganz wichtiges Ventil. Und mir, da fehlt definitiv diese Respektbarriere und auch einfach die... In so einem Restaurant ist alles schön. Man sieht die Leute bei der Arbeit. Man kann spüren, wie viel Arbeit da reingeht. Das ist ja vor allen Dingen auch in der offenen Küche ist es immanent. Dann bist du vielleicht auch da, weil du den Namen kennst. Du hast einen großen Respekt vor dem ja schon 10.000-fach bewiesenen Können. Und bei mir ist es einfach nur ein Swipe. Da ist ein Typ und wenn er nicht in der Sekunde was erzählt, was mir gefällt, dann brülle ich den einfach nieder, weil er mir total auf den Sack geht. Und das ist deshalb, es ist nicht ganz so einfach, aber die Leute, die einem so wohlgesonnen sind, wie auch in einem Restaurant, wo sie fragen, Frau Poletto, könnte ich Sie mal fragen, ist da Safran drin? So machen die es dann bei mir auch und würden fragen, sag mal, Ben, meinst du, kann ich dir ein Foto schicken von dem Gürtel? Meinst du, ich kann das dazu tragen? Und deshalb mehr als alles andere, was man vorher gemacht hat. Also wenn ich einen TV-Film geschrieben habe, gar nicht mitbekommen. Ich habe da eine Quote, wenn die gut ist. Aber das ist ja immer das Problem beim Film. Ne? Das ist ja dann nicht wie im Theater, wo man halt so eine Resonanz hat und so eine Response. Jetzt, ich habe mehr Response, als mir lieb ist. Ich hatte, das ist einfach in meinem Gesicht.
Ja, also kriegt man da nicht, weil wir haben, ich habe früher beim Radio angefangen und wir beide haben ja auch lange eine Fernsehsendung zusammen gehabt und da muss man ja auch sagen, bekommt man hin und wieder dann auch Feedback. Oft ist dann das negative Feedback das, was man als verstärkt wahrnimmt. Also man sieht immer nur so diese erste Reihe, Leute, die sich über irgendwas beschweren. Die, die alle loben, die sind hin und wieder auch mal laut, aber die große Masse verschwindet dann doch so. Es setzt sich ja dann doch immer so dieses Negative durch. Macht dich das nicht auf Dauer, gerade im Internet jetzt auch? Ich meine, wir haben lineares Fernsehen gemacht. Das ist ja harmlos im Gegensatz zu der Response, die du im Internet bekommst, wenn du da was machst. Macht dich das nicht auf Dauer fertig?
Nee, es ist eher so, dass das anfängliche Fertigmachen, dass die Haut dicker wird, glaube ich. Was sich nicht ändert, ist die, wie du schon sagtest, worauf konzentriert man sich? Wo geht die Sicht hin? Also ich habe ein Video und dann haben 21.000 Leute einen Daumen nach oben gemacht. Und dann hat einer, wenn einer da drunter schreibt, Alter, du bist so hässlich, dann ist das Einzige, was hängen bleibt, weil es, machen wir uns nichts vor, also die wenigsten Menschen, die sich irgendwie oder ihre Kunstform in die Öffentlichkeit stellen, ne? Was beim Kochen ja genau das Gleiche ist. Das ist ja alles so, wir haben ja, wie wenige von uns sagen, ich bin echt gut. Also niemand, wir haben
außer Tim 99% Tim Melzer ist die Ausnahme.
Okay, aber 99% von uns, denke ich mal, haben ein Imposter-Syndrom, wir sind uns ziemlich, ziemlich sicher, dass irgendwann jemand um die Ecke kommt und sagt, Alter, ich durchschaue das, was du machst. So gut ist das alles gar nicht. Das hat, das ist nochmal was anderes bei einem Handwerk. Ja, weil wenn Cornelia 400 Ravioli dahinlegt und die Leute kaufen die und die Leute kommen zurück oder die Leute probieren die und sagen, hey, die sind wirklich, wirklich, wirklich lecker, dann ist das ein empirischer Beweis, dann ist das irgendwas. Bei meiner, sag mal, der jetzt, ich würde es ja noch nicht mal visuelle Kunst nennen, ich sag, aber bei so einem Video ist es halt komplett subjektiv. Natürlich ist auch eine Ravioli subjektiv, aber man weiß, worauf man sich einlässt. Wenn da Ravioli mit Rosinen sind und ich sage, ich mag keine Rosinen, dann ist das Ding klar. Ich muss mir leider, weil man das immer allen anbietet, ist es halt so. Und jeder Multifunktionskünstler, der so wie wir Musik machen, das Schreiben, viele Interesse haben, wir leben davon, sensibel zu sein, denn wenn wir unser Umfeld nicht sensibel aufnehmen können und wenn wir diese Nuancen nicht kapieren, auch was Empathie angeht bei anderen Menschen, da macht keiner von uns gute Arbeit. Und das ist unser Wunderpunkt. Und deshalb bin ich immer noch klar, wenn jemand mich einfach so beleidigt, oder es gibt auch Briefe, da kommt dann ein dreiseitiger, handgeschriebener Brief an, der so voller Hass ist. Der so voller Hass ist. Und drei Seiten darüber, dass er es nicht versteht, wie ich diesen Schnurrbart nicht abrasieren kann. Dass der den so hasst und dass der den so übermäßig hasst, dass der kann das gar nicht ausdrucken und der wird so lange Briefe schreiben, bis ich den abrasiere und der hasst mich so sehr, dann ist das so ein bisschen, bis es dann zu dem Punkt kommt, wo ich sage, ach Mann, du tust mir echt leid, weil ich glaube, ich habe noch nie in meinen 48 Jahren einen kränkenden Kommentar geschrieben. Also sich die Zeit zu nehmen und vor allen Dingen, das meine ich mit auch zum bisschen Empathie, wie soll der andere sich denn fühlen? Also der fühlt sich doch dadurch, was wird denn dadurch besser, wenn ich jemanden beleidige? Und da denke ich dann immer so, okay, oh, dir geht eine Menge ab vielleicht vom Leben, weil du das nicht sensibel genug bist für die schönen Dinge des Lebens, mir so einen Scheiß zu schreiben. Deshalb, es gibt immer die zwei Seiten der Medaille. Ich kann vielleicht froh sein, dass ich so sensibel bin, dass ich ein paar mehr Dinge machen kann, die funktionieren, weil ich weiß, dass andere Leute so darauf reagieren. Ich glaube, ich kann zu meinem Umfeld sehr empathisch, nah und richtig reagieren. Aber ich kriege halt auch, wenn ich auf die Schnauze kriege, dann dauert es immer so ein bisschen, bis man sagen kann, oh, ja Gott. Aber diese dicke Haut, man gewöhnt sich langsam dran.
Ist bei dir auch so, ne, glaube ich, Conny?
Ja, muss, also meine Mutter hat es mir schon als kleines Kind zum Vorwurf gemacht, dass ich so ein dickes Fell hätte. Vielleicht ist das auch so, ich glaube ihr. Und es tut manchmal ganz gut. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich lese fast keine Kommentare. Weil da muss ich mich nicht ärgern, weil das ist so, wie Ben auch sagt, warum muss man andere Menschen beleidigen? Warum möchte man etwas verändern, was vielleicht der andere aber gut findet? Lass es doch einfach. Ich finde mal, guck selber in den Spiegel, schau, denk drüber nach, was du machst und lass doch jeden. Also das Thema Toleranz, finde ich, ist ein ganz großes und deswegen bin ich da, komme ich damit auch ganz gut klar.
Bei mir herrscht auch absolute Zensur. Absolute Zensur. Das ist mein Wohnzimmer. Jeder, der da dumm rumlabert, wird einfach blockiert. Ja. Machst du das hin und wieder auch, Ben?
Ja, absolut. Das mache ich, aber genau, ich unterscheide aber noch zwei Sachen. Also wenn jetzt wirklich jemand schreibt, ich kann deine fette Fresse nicht mehr sehen, was ich vorgestern gelöscht habe, das lösche ich, weil wo soll die Diskussion dann hin? Also das ist ja Quark. Ich kann mich nur Entschuldigung sagen, es tut mir so leid. Ich versuche bis Sommer wieder ein wenig abzunehmen, wenn dir das irgendwie entgegenkommt. Aber es gibt ein paar Sachen, bei denen es vielleicht wichtig ist, dass die Community auch sieht, dass es da zwei Meinungen zu gibt. Es gibt zum Beispiel, ich habe hier diese Vorstellung, dass Leute, Anzüge sind ein weites Feld, ne, ganz klar. Also wenn wir jetzt ich nehme wirklich nur Anzüge sind ein weites Feld. Wir fangen an bei der HASPA-Mitarbeiter oder der Finanzbeamte, die tragen muss, weil wir noch vor 50 Jahren war das ein Muss, im Büro zu erscheinen mit einer Krawatte und einem Sakko etc. So, wir haben diese Leute und dann haben wir aber diese Leute, die nicht das Gefühl haben, dass sie es müssen, aber sie tun es aus Leidenschaft. Also Anzugträger aus Leidenschaft. Und genau das, was uns überhaupt nicht interessiert, sind diese Berufsanzugträger. Beantworte natürlich auch die Fragen, aber das, was so ein bisschen, was ganz anders ist in der Kommunikation, ist der Spaß daran, so wie jemand, der sagt, wenn Dennis jetzt zu mir sagt, boah Ben, ey, ich hab da die Barracuda G9, die du jetzt hier gerade trägst, da eine Krawatte zu tragen, ich würde das total gerne mal machen, findest du, sieht das irgendwie gut aus und da reden wir darüber, als wäre das unser Hobby, also was Schönes, diese andere Mannschaft da, die kann nur über Regeln reden, weil das ist das, was sie eingebläut bekommen haben. Und sobald sich ein Update davon auftut, gesellschaftlich, ganz normal passiert das ja mal, dass ein Revers breit wird, die Hose werden breiter, kürzer, länger, was auch immer, dann ist da bei denen absoluter Krieg, denn die haben wahnsinnig lang darunter gelitten, dass der strenge, spießige Vater dem beigebracht hat, wie man sich anzuziehen hat. Und mit unserem spielerischen Take gar nichts anfangen können. Und das ist dann sowas wie, ich habe einen Kommentar, der jedes Mal kommt, wenn ich ein Oxford-Button-Down-Hemd. Weißt du, was ein Oxford-Button-Down-Hemd ist?
Das ist
ein OCBD.
Ben, ich folge dir seit mehreren Jahren.
Oh, wundervoll. Guck mal. Und da ist es so, wir können aus dem Bereich Preppy-Style, Ivy League, also das, was die ganzen Kids, die sich auf die Preparatory Schools gehen, die sich vorbereiten, auf die Unis zu gehen, die behalten ja so ein East Coast-Schick bei. Und da gehört es zum guten Ton, eine Krawatte zu einem Oxford-Button-Down-Hemd zu tragen. So, jetzt haben wir aber die Banker, die beigebracht bekommen haben, in meiner Bank tauchst du nicht mit einem Oxford-Button-Down-Hemd auf, denn das ist absolut, das ist Regel Nummer 1, nie eine Krawatte zu einem Oxford-Button-Down-Hemd. So, und dann ist es wichtig, das stehen zu lassen, darüber zu reden, denn genau da unterscheiden wir uns, weswegen ihr Anzüge tragt. Und zwar, um arbeiten zu gehen, und da habt ihr eure Regeln, und da könnt ihr euch dran halten, ich sag auch Daumen nach oben. Unser Bereich ist ein ganz anderer, und egal wie sehr du das verteufelst, Keiner von uns möchte in deiner Bank arbeiten. Und das ist, du siehst es schon komplett richtig. Das eine ist zu leger und das andere ist halt pickfein. Wir wollen gar nicht pickfein. Wir wollen zeigen, dass wir pickfein können. Das ist wichtig. Darauf basieren die Regeln. Aber da ist noch eine Menge Spaß und eine Menge Sonnenschein. Und diese Streitigkeiten, die lässt man dann lieber drauf. Wenn es auch um so persönliche Sachen geht wie oder zum Beispiel auch mich zu treffen. Deine Frau ist hässlich. Meine Frau ist hässlich. Okay, Alter. Und sonst noch? Mein Hund? Also sowas von... Einfach nur respektlos sein. Das ist so... Da nicht durch. Das lösche ich sofort. Hm. Keine Frage. Ich blockiere auch den Typen. Der schreibt nicht nochmal irgendwas Gutes.
Natürlich nicht. Mode und Reisen sind ja deine, würde ich mal, ja gut, schreiben natürlich gerade auch. Bis November musst du, glaube ich, fertig sein mit deinem Buch bei Ullstein. Aber sonst Reisen und Mode, Conny, du bist ja...
Woher weißt du das?
Naja, wie gesagt, wir so kennen uns schon ein bisschen länger. Also ich kenne dich schon ein bisschen länger, du mich nicht. Aber Conny, wenn du mal die Kochjacke ausziehst, du bist auch eine modische Person, ne?
Ich liebe Mode.
Ja. Das habe ich nämlich auch schon, seit ich dich kenne, festgestellt. Hast du da so...
Ich liebe aber auch genauso Qualität. Also ich bin nicht jemand, der Quantität kauft, sondern Qualität. Das ist beim Kochen genauso wie... Also entweder investiere ich einfach mal in einen schönen Kaschmir-Pullover und dann kann ich auch 3 Jahre keinen kaufen. Und genauso kaufe ich meine Fische ein. Und ich liebe einfach diese Qualität.
Ich bin im Moment komplett, ich weiß, dass du eine Kooperation hattest, Ben, aber nicht dadurch auch schon vorher. Ich bin komplett Vinted addicted. Was man auf Vinted, auf dieser Plattform für großartige Sachen zu einem wirklich schmalen Preis bekommt. Also wir kriegen da kein Geld für, aber es ist mal ein ausdrückliches Empfehlungsprep oder Prop hier an Vinted. Das ist eine geile Plattform.
Und von meiner Seite aus nochmal die Empfehlung, und sei es jetzt Vinted oder sei es Kleinanzeigen, was auch immer es ist, Cornelia hat das Zauberwort ja schon gesagt, Qualität, und wer nicht weiß oder ein guter Weg, um rauszufinden, wo Qualität liegt, ist genau da. Vintage-Klamotten, weil auch damals einfach bessere Materialien benutzt wurden. Wir hatten ja viel mehr wirklich auch tierische Materialien von Qualität, die immer irgendwie Einspannung ersetzt wurden. Das ist so ein guter Punkt bei Qualität, dass man da wahnsinnig viel Geld sparen kann, denn man kann diesen Dingen ein zweites Leben geben und die sehen immer noch schön aus, die haben Patina, die sind wunderbar, also Secondhand zu kaufen, es ist wunderbar. Also noch viel geiler, als sich das 10. Zara H&M Mango T-Shirt zu kaufen, worauf man, und das ist ja das, womit ich angefangen hatte. Ich habe damit angefangen, ich wollte nur ein Video drehen. Und in dem Video ging's um Wertschätzung. Es ging um Ehrfurcht vor den schönen Dingen zu haben. Und ob das jetzt eine Le Creuset Pfanne ist oder ob das jetzt einfach ein schöner Schuh. In meinem Fall war es halt der Burberry Trenchcoat und der hing da und ich habe 4 Jahre bin ich um den rumgelaufen. Ich habe gesagt, ich bin nicht bereit, 1.900 Euro für einen Trenchcoat auszugeben. Ich weiß nicht. So, und dann war aber irgendwann auch nach 4 Jahren der Gedanke noch nicht weg. Und jedes Mal, wenn ich den angezogen habe, ich fand, ich sah besser aus als die anderen 364 Tage des Jahres. Und als ich mir den dann geholt habe, dann habe ich mich nicht getraut, den aus seiner Hülle zu holen. Und der hing da. Und ich hatte ihn vielleicht 2-mal an. Und ich dachte, nein. Und aber jedes Mal war es das schönste Gefühl überhaupt. Und dann hatte ich das noch mit so 2-3 anderen Dingen, auch Accessoires. Und dann irgendwann stand Marieke vor ihrem Schrank und hat gesagt, den berühmten Satz, ich habe ja nichts anzuziehen.
Ja, das kommt mir
gut. Und dann gucke ich da in diesen Schrank, wo sich 2700 Teile, und darüber wollte ich reden, dass dieses, was eine Klamotte, ein im Grunde genommen stumpfes Objekt, aber mit dir macht, wenn du darauf sparst, wenn du, umso länger du darauf sparst sogar und du irgendwas so, so sehr haben möchtest, dich so, so sehr darauf freust, dann wird, entsteht ein Bund zwischen dir und dieser Klamotte, eine Ehrfurcht, die du nicht haben wirst mit einem 7-Euro T-Shirt von H&M, wo es dir nämlich scheißegal ist, ob da eine Motte reingebissen hat oder nicht. Und wie schön das Leben jetzt rein so empfindungstechnisch und so im Feel-Good Fashion-Style ist, wenn du ganz wenige Dinge hast, um das wenig ist ja Auslegesache, wer viel Platz hat, für den sind wenige Sachen ein paar mehr, aber wo du jedes Stück davon liebst, dann ist, wird das ganze Leben so dermaßen einfach und schön, weil du dich jeden Tag in irgendwas siehst und hast, das du liebst und dein ganzer Umgang mit Dingen wird, glaube ich, besser. Und so wie, ich glaube, wer war's, Marie Kondo, die irgendwas in die Hand nimmt und sagt, if it tingles, it stays. Dieses Gefühl wirklich mal zu haben und zu sagen, da durchzugehen durch die Klamotten, zu sagen, ist das irgendwas, was ich wirklich, wirklich, worauf ich mich freue, das zu tragen. Und das war so eine Mission auch für mein Buch, die 100 Staple Pieces, einfach mal zu sagen, warum träumt, es ist schön, von gewissen Dingen zu träumen, denn wenn man sich die erfüllt, dann werden die da ganz oben liegen und jedes Mal, wenn du die berührst, wenn du die anschaust oder wenn du sie trägst, ist das was ganz, ganz, ganz Tolles. Denn ich glaube, dann ist mein Satz auch fertig. Ich weiß, ich rede viel zu lang, das geht auf keine Kuhhaut, aber ich will sagen, wir müssen natürlich, das finde ich ganz wichtig, die Kirche im Dorf lassen bei so Sachen wie, wir wissen, dass jede Kleidung uns warm hält, egal ob die von H&M ist, egal ob die von etc. pp. Ist. Ich glaube, das funktioniert auch nur bei einem auch Bewusstwerden von, ich weiß, dass das sehr viel Geld ist und ich weiß auch, dass sich ganz viele Menschen das nicht leisten können und trotzdem ist es irgendwas, also ich schätze das wert nicht nur jetzt so für mich, sondern auch in so einem globalen Gedanken, denn in Wirklichkeit spielt das alles keine Rolle. Das ist ein Spiel. Ne? Das ist ein Spiel und wenn man die Möglichkeit hat, da mitspielen zu dürfen, weil man die Möglichkeit hat, das sich zu sparen oder vielleicht auch direkt zu kaufen oder so, dann sollte man sich sehr, sehr, sehr glücklich schätzen. Aber das darf nie so markenverliebt etipetiert darüber kommen, als dürften andere Leute nicht mitspielen oder als seien die weniger wert, weil sie die Billigversion von irgendwas haben. Es sollte eine sehr persönliche, finde ich auch eine sehr reflektierte Sache bleiben, die ich aber dann auch sehr respektiere. Machen ja andere nicht. Andere zeigen ja mit dem Finger auf jemanden, wenn der eine Louis Vuitton Keyball oder Frauen würden jetzt ja wahrscheinlich eher eine Neverfull tragen. So, aber dann wird da drauf gezeigt. Und nein, ich finde, man kann sich schon damit beschäftigen und da gibt's einen sehr guten Weg, respektvoll damit umzugehen, dass man den einen das Glück gönnt, aber selber auch weiß, das ist nicht selbstverständlich. Ja, das finde ich, ist ein guter Umgang damit.
In diesem Modebereich hat ja auch jeder so Spleens. Ne? Also ich habe zum Beispiel komplett Jacken und Schuhe. Also es ist einfach richtig krank. Richtig krank. Ich glaube, allein über 200 Sneakers, 200 Paar Sneakers. Was hast du? Was ist es bei dir, Conny?
Ja, also auf jeden Fall Schuhe, weil das bringt mein Beruf ja so mit sich, dass man ab und zu mal so Gewichtsschwankungen hat und Schuhe passen halt immer. Dann sage ich immer, ja, geht auch zu Jeans. Okay. Und deswegen, ich habe echt einen Schuh-Tick.
Ja, ne?
Ja, Schuhe. ich habe, glaube ich,
auch sowas
im
Geiles.
Moment habe ich so ungefähr 50 Paare aussortiert, die meine Tochter versucht hat, bei Vestiaire zu verkaufen. Und sie hat mir heute Morgen noch gesagt, Mama, ich habe jetzt echt schon Preisnachlass. Also die ersten gingen richtig super weg, nach Rumänien und Frankreich und so. Und jetzt ist gerade Stillstand, trotz Preisnachlass.
Naja, das machen die Plattformen natürlich immer. Erstmal die ersten Sachen werden prominent platziert, damit du ein Erfolgserlebnis beim Abverkauf hast. Und dann fahren sie langsam den Algorithmus muss ein bisschen anders damit, na, ist auch egal. Aber der Spleen bei dir, Ben, sind das auch Taschen? Ich habe in letzter Zeit sündhaft teure Taschen und auch Schuhe bei dir gesehen. Sind es Taschen und Schuhe oder auch Jacken?
Ja, also ja, muss man sagen, die hier, die Barracuda G9, die ich gerade trage, das ist eine, die für die, die es nicht sehen können, das ist eine Tobacco Suede Barracuda G9, also so eine Jacke, die eigentlich jeder haben will.
Klassiker aus den 20er oder 30er Jahren.
Kostet auch 600 Steine und ist dann so, macht man nicht so oft. Ehrlich gesagt, dieser Tick, nee, ich habe eben keinen so richtigen, also nicht den Tick auf Masse. Also ich habe zum Beispiel nicht viele Schuhe, weil ich da auch immer denke, so, nee, pass mal auf, das muss ich hier, gerade auch bei 38 Quadratmetern, das muss ich irgendwie in der, die muss ich die Waage halten. Deshalb kommen auch immer Schuhe mal wieder bei Vinted rein. Aber genau, die Schuhe, die du meinst, sind wahrscheinlich meine Gucci 1953er Loafer.
Exakt.
Da habe ich drei Paar von, exakt die gleichen, weil die aber auch die gemütlichsten Schuhe der Welt sind. Schöner wird's einfach nicht. Das ist einfach ein Paradies für die Füße. Ja, mein Tick würde ich sagen, also eine schöne Tasche habe ich sehr. Ich bin auch ein großer Louis Vuitton Fan und zwar gar nicht so aus dem Taschending, aber ich bin ja als großer Ernest Hemingway, ja, jünger, muss man sagen, auch schon seit Jahrzehnten, ist es so, dass ich diesen verlorenen Louis Vuitton Trunk im Keller des Ritz, aus dem dann Paris ein Fest fürs Leben entstanden ist, dass das für mich einfach alles an Romantik und Nostalgie in einem kleinen, wunderbaren, kleinen Kokon irgendwie vereint, dass Louis Vuitton für mich, ich sehr früh angefangen habe, dafür so ein Faible zu entwickeln. Dann ist es so, doch, ich habe ein Lacoste Polo Tick, ein klein, also wir reden von dem Klassiker L1212, weil es war so, meine Großeltern sind mit mir immer an die Côte d'Azur gefahren, seit ich 2 Jahre alt bin. Da waren wir so mit 2, mit 3, mit 4, mit 5, mit 6, mit 7, mit 8. Und dann mit 9 sind wir halt nach Brasilien gezogen und ich habe dann war es da vorbei. Aber in diesen Jahren war es so, dass ich so ganz viele, manche erinnern sich ja gar nicht so an Dinge aus ihrer Kindheit und ich habe da so ganz, ganz starke positive Konnotation, so emotionale Bindung mit dem Meer und mit der französischen Sonne, mit der Sprache, mit schönen roten Lippen französischer Frauen und auch ausgebleichten Lacoste-Polos. Und deshalb kommt mir eigentlich, die habe ich auch wirklich so, ich muss sagen, ich habe die in Weiß, in Hellblau, in Gelb, in Rot, in British Racing Green, in Schwarz, in Dunkelblau. Diese Palette weg, das ist so mein Stück Nostalgie. Ja, da könnte man vielleicht jetzt so Tick sagen, aber ansonsten bin ich einigermaßen normal.
Ja klar, und wie du schon gesagt hast, ich meine auf 38 Quadratmetern, da muss man sich auch echt ein bisschen beherrschen. Frage, warum eigentlich? Weil Hamburg wirklich wohnungstechnisch so schwierig ist, oder?
Komplett. Also komm, es geht nicht. Und es wäre jetzt auch so, ich wohne hier seit 2006. Rieke habe ich kennengelernt 2011 im Februar, deshalb genau, im Februar 2011 und wir haben uns an dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, wir waren am 2. Februar abends weg, Rieke war hier, ich habe gekocht und Rieke hat seitdem das Haus nicht mehr verlassen. Wir waren nur noch einmal bei ihr, um die Sachen zu holen und
sie versand wie ein
deshalb Zitäter, ist es aber so... Was? Achso, nee, nicht, nee, nein, sie hat freiwillig.
Ja, schon klar.
Nein, freiwillig ist sie hier geblieben. Nee, ich musste zweimal das Schloss austauschen, aber ansonsten. Nee, das war also so, dass wir jetzt schon so lange hier gemeinsam leben und ich glaube uns auch davon 8, 10 Jahre, wenn man die Zeit zusammennimmt, nicht einmal gestritten haben auf diesen 38 Quadratmetern. Und dann ist nie so, man hat dann so, für uns war auch klar, dass wir keine Kinder möchten, dann war auch klar, okay, du brauchst kein extra Zimmer Und immer wenn wir mal so geguckt haben, ja, dann war es irgendwie nicht so schön. Wir wohnen hier in Winterhude in wirklich einem, ne, das ist ja auch die Infrastruktur. Die Leute sind sauspießig. Da wird dir ganz übel. Aber trotzdem ist es so, ist das schon sehr schön. Und für den Preis, den ich ja seit 2006 habe, müsste man, wenn man sich eine neue Wohnung nimmt, man müsste diese Wohnung behalten. Die darfst du nicht abgeben. Das ist nicht drin, so. Und dann hat man natürlich auch noch eine zweite Wohnung am Bein. Also wir gucken jetzt mal, wie dieser monetäre Raketenstart, wie weit er sich jetzt noch hier ausfahren lässt. Und dann, ja, wir wären ja gerne, ganz ehrlich, bei der ersten Möglichkeit, wir wären nach Palm Springs gezogen und hätten unsere LA Palm Springs und Hamburg Tournummer gehabt, aber im Moment vergeht einem leider gerade die Lust. Ja, und so sind wir noch ein bisschen hier.
Also die LA-Tour, die steht auf jeden Fall vielleicht für spätere Leben nochmal an. Ich habe das ja auch gesehen, da fühlt ihr euch ja sehr wohl. Du frönst jetzt auch einen über ein Jahr dauernden Countdown zum neuen GTA-Spiel, was ja bekanntlich auch in LA stattfindet. Also im Grunde genommen lebst du auch zur Hälfte in einem Videospiel, oder? Nein? Ich bin kein Gamer, ich kenne mich da null aus. Korrigier mich.
Ich korrigiere dich nur insofern, dass das Spiel, wofür jetzt auch der Countdown ist und worauf wir alle warten, ist GTA 6 und es spielt in Vice City. Das ist das Miami in unserer Spielewelt.
Ah, okay.
Und das letzte Game, also GTA 5, das kam ja vor 11 Jahren jetzt raus. Das war LA. Und du bist wahrscheinlich insofern richtig informiert. Ja, genau. Da war es so, ich habe das Spiel jetzt 13 Mal durchgespielt, weil es jedes Mal, bevor wir unsere 4-5 Wochen LA gemacht haben, habe ich einmal, natürlich mit meiner Community, GTA 5 einmal durchgespielt und lebte dann, weil sie es so perfekt gemacht haben, auch in LA, in einem, wie sagt man denn dann, in einem digitalen LA, ja. Mache ich immer noch gerne. Mir fehlt es total. Ja,
es macht auch wirklich Spaß, dir dabei zuzugucken, weil man da wirklich die Leidenschaft
hat. Aber darf ich euch mal was fragen?
Ja, klar.
Wie steht ihr denn? Also ich weiß natürlich nicht, wie ihr in eurem Leben gerade steht, ob ihr, ich denke mal beruflich, Cornelia hat ihr eigenes Restaurant, wahrscheinlich zwei sogar, und ich weiß es nur nicht. Und dann auch noch die TV-Bindung und so. Und ich weiß ja nicht, wie sehr ihr immer weg könnt, etc. Aber wie ist denn so mal in kurz euer Kalifornien-Eindruck, Erinnerung? Weil ich finde es immer sehr, sehr spannend, weil was ich kann, ich könnte jetzt euer Rahmen sprengen und ich könnte nämlich 45 Minuten jeden LA-Hasser umkehren. Und deshalb finde ich es immer sehr interessant, mit Menschen zu reden, die damit gar nichts anfangen können und eher immer sehr da interessiert sind, wie um alles in der Welt der Bernschneider das denn da aushält. Und deshalb wollte ich mal fragen, wie es denn bei euch so ist.
Also bei mir, ich bin genau dieses Opfer. Bei mir springt dieser Funke Richtung Kalifornien noch nicht so richtig über. Meine Tochter ist größte LA-Fan, die man sich vorstellen kann. Die geht jetzt auch für 6 Wochen in ein Summercamp nach LA. Und ich kann das jetzt nicht sagen, weil ich meinen Mann überraschen wollte, aber jetzt habe ich es ja auch eh schon gesagt, aber ich werde jetzt eine Woche dorthin gehen, um sie abzuholen und mich überzeugen zu lassen, wie toll es da ist. Also ich bin total offen bis jetzt. Ich war halt erst einmal in Miami und dann ein bisschen da rumgefahren und es ist noch nicht so da.
Ja, da hast du aber, da musst ganz, du aber eine kleine kurz Einführung von Ben bekommen.
Ganz klein Tipp, was ich gerne machen würde, Cornelia, wenn ich Kontakt zu dir in irgendeiner Form habe, sei es über Fine oder was auch immer, ich würde dir sehr gerne meine 100 kuratierten LA-Tipps, die sind sorgfältig auf deiner Google-Map eingetragen, die würde ich dir gerne schicken.
Das wäre großartig.
Magst du auf dem Flug da mal so durchscrollen, vielleicht bleibt da irgendwas hängen, und wirklich, oder sollten wir uns, sollte ich mal in dein Restaurant kommen und du 5 Minuten Zeit haben, bei einem Gläschen kann ich dir in, würde ich dir in 10 Minuten mit leuchtenden Augen, glaube ich, einen ganz guten Luststart für diesen Reiseort geben. Denn was du auch wissen musst, wirklich ist, dass es gibt keinen größeren Unterschied als Miami und L.A. Das ist, sind wie zwei Welten, zwei Länder, ist das entgegengesetzteste vom, also politisch, wettertechnisch, und all das, was du, wenn du jetzt noch nicht da warst, ne, und du sagst, oder ihr vor allen Dingen, du machst einen Mutter-Tochter-Trip für einen Tag nach Palm Springs, nur mal so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mir nicht über deinen Insta-Account in der Story, dass ich sage, Ben, vielen, vielen Dank, wir sind jetzt hier. Ich weiß genau, was du meintest mit dem, Rico und ich standen in Palm Springs und wir hatten zum ersten Mal, das hatte ich weltweit, ich habe wirklich auch durch, ja, Brasilien habe ich auch lange gelebt und ich habe das noch nie gehabt, dass man irgendwo steht und man das Gefühl hat, dass das die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit beim Laufen einer Haut und einem Körper so, so gut tut. Zusammen mit den grillenden, mit den zirpenden Grillen, dem schönsten Sonnenuntergang der Welt, dem Geruch von Pinien, dieser erdige Palmgeruch und Rosmarin. Und du stehst da, Rico und ich haben uns angeguckt, wir haben nicht geredet, wir hatten Pipi in den Augen und dachten beide, sag mal, das kann doch nicht sein. Wie kann denn so ein Moment so, wir waren nicht blau, wir hatten keine Drogen genommen, es war real.
Also ich bin ja eigentlich jetzt schon fast überzeugt, aber vielleicht darf ja Dennis mir deinen Kontakt weitergeben und ich darf dich mal
unbedingt
anfunken.
Unbedingt. Jederzeit, kannst dich Tag und Nacht wecken, um dir Inspiration für LA zu holen. Und vielleicht, was ganz schön wäre, ich habe ja ein paar einminütige Reels, die auf Insta ja laufen als Trip Reports. Und die müsste ich dir einfach mal wir beide auf Insta, die müsste ich dir mal schicken. Und dann guckst du da mal rein und vielleicht ist das ein oder andere dabei, weil da fasse ich das natürlich auch immer so zusammen. Und Miami, Florida ist halt leider so, dass wir eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit haben. Ich bekomme immer Migräne bei jedem Wetterumschwung. Es regnet einmal am Tag. Ich bekomme immer Kopfschmerzen. Und das Klima ist sehr laut. Es ist einfach nicht das. Und gerade für eine Köchin, ich glaube, LA ist der absolute Wahnsinn, was die Küche angeht. Denn das LA-Phänomen, was die Küche betrifft, ist ja das, dass es kaum eine Vermischung gibt der verschiedenen, also wenn man jetzt daran interessiert ist, irgendwie mexikanische Küche mal, die mexikanische Küche aus dem Norden, die aus dem Osten, das alles mal zu probieren, es ist wirklich so, dass man sich nicht so wegbewegt aus den Vierteln. Das heißt, die Mexikaner in ihrem Viertel, im mexikanischen Viertel, kochen auch wirklich nur für die Mexikaner und es sind die besten, da fliegt dann einfach der Hut weg und so ist es in jedem einzelnen Viertel und diese Melange, die sie da schaffen bei dem einzigen Volk, weil alle Amerikaner fressen gerne Junkfood und alles und in LA keiner, alle nur makrobiotisch, jeder sieht leider 10.000 Mal besser aus als man selbst, weil sie nichts anderes machen, außer ihren Körperkult zu pflegen, trotzdem dabei so offenherzig und so nett zu sein, dass von dem Weg aus dem Flieger bis zu meinem Mietwagen möchte ich 7 Menschen heiraten. So hat mich noch nie jemand angelächelt. Ich möchte jetzt sofort mit dir in die nächste Bar, wir müssen reden. Und das ist jedes Mal so, ohne Ausnahme. Und du musst deiner Tochter, glaube ich, einen Vertrauensvorschuss geben. Die hat irgendwas gespürt, was du mit Sicherheit auch spüren würdest. Und ich bin sehr neidisch, was den Summercamp angeht. Und ich würde mir jetzt gerne eine Perücke aufsetzen und mich als deine zweite Tochter ausgeben.
Dass du noch kein Tourismusbeauftragter bist vom Staat Kalifornien, das wundert ja, das mich stimmt. auch ähnlich. Also,
das meine ich aber auch.
Also ich werde auf jeden Fall auf dich zukommen.
Deine nächste Reise oder eure geht nach Paris, habe ich gehört. Ist das korrekt? Wann geht's los? Vielleicht hat Conny da einen Tipp für dich, kulinarisch.
Nee, Paris ist tatsächlich wenig, was ich erzählen könnte.
Ich, der 1. Juni wäre es jetzt gewesen. Das Ding ist nur, wie du ja auch bereits angemerkt hast, dass ich ja ein über alle Maßen großer Hotelfetischist und es gibt eine klare Bucketlist und es gibt wenige Hotels, die da noch nicht gelandet sind. Aber allen Ernstes waren wir noch nicht im Ritz. Wir waren natürlich im Ritz mehrere Male, aber wir haben nicht mehrere Tage im Ritz genächtigt. Die 1.200 Euro die Nacht schrecken immer so ein bisschen ab. Und da ich aber, ich bin ja, kann man ja sagen, ich bin ja gesponsert, ich habe eine französische Autofirma. Also ich habe ja DS als meinen Traumwagen auserkoren und das ganze Jahr über bin ich ja DS-Botschafter. Und DS hat sehr gute Kontakte und da wird gerade noch so ein bisschen hin und her überlegt, ob es eine Chance gibt im Die großen sind natürlich Le Maurice, Le Bristol, das Ritz und wo war ich? Das Mandarin Oriental. Aber wir haben halt diese Hotels, in die man gerne möchte. Und da gucken wir gerade, ob was geht oder nicht geht oder ich einfach nur so selber buchen muss. Und das entscheidet dann, ob wir am 1. Juni schon hin können oder das ein bisschen verschieben in die zweite Juni-Hälfte. Aber ja, Paris ist jetzt ein kleines Trostpflaster für. Alles ist jetzt erstmal ein kleines Trostpflaster für die LA, für das LA-Loch, was entstanden ist durch den Herrn da drüben. Und dann Rom wollten wir gerade machen, da ist aber der feine Katholike dort vom Stuhl gefallen. Und da ist Rom plötzlich ganz, ganz teuer. Und Rom ist überlaufen mit Katholiken. Und für mich als Atheist auch ungewollt, gar nicht so spannend. Ja, und deshalb machen wir dann Rom auch nach Paris und dann gucken wir mal, was kommt.
Da sind wir gespannt. Das Tolle ist, dass du uns ja immer mitnimmst auf diese Trips und wir das alles quasi miterleben können. Jetzt haben wir zum Abschluss vielleicht noch, weil ich habe natürlich gebührend, wie es sich für einen Star wie dich auch gehört, auf Insta und in den Social-Media-Kanälen Werbung gemacht, dass du kommst und habe gefragt, hey, wenn ihr irgendwie Bock habt, eine Frage zu stellen an Ben, dann mach das doch mal. Und da wollte ich jetzt mal ganz kurz hier mal so reingucken. Wir können natürlich nicht alle nehmen, aber vielleicht können wir kurz und knapp so ein paar Sachen beantworten. Bester Deutscher.
Ich wollte nur sagen, ich, so wie ich mich jetzt hier aufgeführt habe, wie der immer redende Mensch, ich kann mich ganz gut zweisilbig halten. Also du kannst ja, wir rasseln runter und ich mache das ganz schnell zweisilbig.
So meinte ich das gar nicht, Ben. Wir wollen nur nicht deine Zeit zu sehr beanspruchen, aber es macht wahnsinnig, also ohne Witz, du bist ja ein Mann, mit dem, wir haben ja auch diese ganze Reisegeschichte, wir haben ja noch gar nicht übers Reisen geredet. Wir könnten hier noch 3 Stunden reden, habe ich den Eindruck. Es muss vielleicht ein Teil 2 noch geben, wenn du uns deine Zeit
mal
einteilst.
Ja, unbedingt, ladet mich nochmal ein. Ja,
sensationell. Weil wir müssen echt noch mal übers Reisen reden. Weil da habe ich auch privat ein paar Fragen. Also, so, pass auf. Hier, die Community fragt, was ist der beste deutsche Designer für dich oder wer?
Im Moment Maximilian Mock aus Berlin. Mhm.
Wenn Ryanair zum Teufel nicht vermeidbar ist, welche Tasche fürs Handgepäck? Fragte jemand.
Oh, nee, da muss man immer dagegen gehen, ganz klar. Da kann man nicht mit dem Müllsack auftauchen. Da würde ich meine Louis Vuitton Keyball 35 mitnehmen.
Okay. Dann hier zum Bier. Oh, Bier. Wir haben ja auch noch über Bier gar nicht geredet. Bud Light liebe ich ja auch, übrigens wie du. Wieso immer wieder Bitburger? Das hat keinen Style. Es gibt so viel leckere Biere.
Ja, erstmal muss der Mensch vielleicht erstmal lernen, dass man über Geschmack nicht streitet. Das ist völlig kindisch. Und Stil basiert auch nicht auf Biergeschmack. Das ist auch schon mal totaler Blödsinn. Ich kann da ganz offenherzig sprechen. Es ist so, dass ich immer jemand war, der von seinem Bier auch gerne was merkt.
Das ist schön gesagt.
Ja, nein, es ist so, ich trinke, wenn ich Bier trinke, dann trinke ich das Bier auch Strecke. Und ich bin aber immer sehr katerempfindlich gewesen. Und das einzige Bier, bei dem es keinen Kater gab, das war Bitburger. Und das habe ich so mit 16, 17, wenn man so sein erstes Bier trinkt oder so. Die Bayern trinken früher, die trinken dann mit 11, aber ich habe so mit 16, 17 habe ich dann mal ein Bier getrunken und da habe ich gemerkt, oh, von Bitburger gibt es keinen Kater. Und dann war ich ja irgendwann auch mal sponsert bei Bitburger, dann war ich bei denen in der Fabrik und habe ich mir das erklären lassen. Und die gehen wirklich die Extrameile, das Bier am Ende nochmal so runterzukühlen, dass der Spruch, heute ein Bit, morgen fit, genau deshalb kommt. Und mir ist nur meine Gesundheit am nächsten Tag irgendwie wichtig. Und aus diesem Grund habe ich mich, das ist so, wie man gewöhnt sich an eine Sache, dann ist es so. Und ich bin Bitburger immer treu geblieben und fertig aus.
Okay. Hast du also oder hat Ben in Schrägstrich Jonas in der Familie ein Stilvorbild? Hat man ja manchmal auch.
Oh, das hören die jetzt nicht gerne, aber null. Also wirklich, also da muss ich sagen, da hat sich keiner mit Ruhm bekleckert. Also so wirklich nicht. Okay.
Bei dir, Conny?
Hast du? Ich hatte gehofft, dass du mir die Frage nicht stellen würdest.
Doch, na, los.
Nee, auch nicht.
Nee, ich aber auch nicht. Kann ich euch auch beruhigen. Also auch bei mir in der Familie ist nichts, wo ich sagen würde, daran habe ich jetzt meinen persönlichen Klamottenstil oder was auch immer.
Aber ich kann eins sagen, dass meine Oma wirklich die besten sauren Nierchen der Welt gekocht hat.
Gut. Ja, dann kulinarisch wurdest du da wenigstens geprägt. Oh, bei sauren Nierchen stößt da auf der Herr Bernschneider?
Ja, das mag er nicht.
Ja, alleine nicht nur wegen meiner Gicht, auch weil ich Nieren, wir hatten einen polnischen Koch bei uns im Restaurant und eines Tages kam ich rein und ich hatte einen Würgereflex, den konnte ich nicht bekämpfen. Und ich kam in diese Küche und ich dachte, was ist hier los? Wer wird hier umgebracht? Wer stirbt? Und er machte aber das polnische Kuttelsuppe oder was auch immer, Pansensuppe, irgendwas, was die Polen gerne essen. Und ich bin vom Glauben abgefallen und seitdem ist, also alles, ich kenne keine Innerei, die bei mir nicht ein
Kreis
komisches Gefühl auslöst.
Mhm. Ja. Das schließt doch den Kreis. Wir haben doch
aber mit Pansen auch angefangen,
glaube ich, ne, mit dem Thema
für Hunde. Ja.
Sehr schön. Gibt es einen Trend, den Ben persönlich nicht mag? Das ist natürlich sehr weit gefasst, ne? Also ich schätze mal, das ist auf Mode bezogen, Ben.
Ich denke auch. Und das ist aber auch ganz wichtig und das erkläre ich den Leuten auch immer. Das Street Style selbstverständlich generell frei von Regeln ist. Ne? Das ist ja ein Apparat, der sich kontinuierlich weiter bewegt und das muss man den Kids ja auch lassen. Und ich weiß gar nicht, ob ihr da so drin seid oder wie alt Cornelias Tochter ist, aber die wird, ich denke mal, nicht in dem Kreis sein. Aber dass die Kids jetzt, wenn ihr euch mal anguckt, wie der harte Kern Street Style, die tragen zum Beispiel ja Baumarktketten um den Hals.
Ja.
Als ganz normales Accessoire. Ja, eine Baumarkt-Chain. Es sind Interviews, sagt er, von wem ist denn deine Chain? Ja, von Obi.
Ach du Scheiße.
Ah ja, okay. No, und die Sachen, die tragen, was mir daran nicht gefällt, an dem Stil, wo mir aber auch was nicht gefallen darf, weil es komplett egal ist, weil es muss sich immer so bewegen, sind weite Hosen zu Turnschuhen, Air Force One, also so weit abgeschnitten, ziemlich weite Jeans, diese Unförmigkeit der 90er, die kommt so ein bisschen zurück und so ausgefranste Jeans, die auf dem Boden schlurren und da drunter so ein paar Air Force One, finde ich grauenvoll.
Ja, hat was von 90er Jahre Eurodance oder sowas, ne?
Genau so. Und ich bin total verliebt in klassische Mode und Kleidung und deshalb da ist es auch viel sehr einfach sich eigentlich gut zu kleiden mit einem Rock mit einem navyfarbenen Rolli sieht jede Frau sofort wunderschön aus, fertig, und du hast nichts getan, so, und dieses es ist alles wesentlich einfacher als jetzt in so einem Street Style, wo die momentane Aufnahme dessen so eine Rolle spielst, du sagst, du siehst da, boah, siehst du da gut aus. Und das in einem halben Jahr sagt die gleiche Person, boah, Alter, das kannst du nicht anziehen.
So, also jetzt hast du schon eine Sache genannt. Wir können das mit einer anderen Frage verbinden. Die Top 3 der schrecklichsten Modetrends. Also eins hast du ja gerade schon gesagt, dieses Streetstyle, wenn der so irgendwie da in die Richtung geht. Nenn doch mal zwei andere Schrecklichkeiten.
Okay, zweite ganz, ganz, ganz klar, die beschissenen Hipbags, die nicht mehr an der Hüfte, sondern an der Brust getragen wurden. Also hier die, ne, die also die Drogenhändler-Bags. Das ist von vorne bis hinten, das ist grausam. Und das dritte, das ist ein Verbrechen. Ich hoffe, wir kriegen dafür keinen Ärger. Nein, das ist kein Verbrechen. Es gefällt mir nicht so gut. Sind Markensneaker, also Balenciaga-Sneaker, darauf wollen alle hinaus, das ist das, worüber ich reden will. Ein Balenciaga-Sneaker sieht aus, als wärst du mit einem Plastikschuh in einen weiteren Plastikschuh getreten und dann nochmal in einen Schuh. Und die kosten ein Tausender und da steht wirklich drauf, also das die sind aus Plastik und da steht drauf, vegan. Ja, ach nee. Also so irgendwie das auch noch versuchen, ins rechte Licht zu rücken, finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Und teilweise die Haarschnitte der Low Fade Edgar Double Roll, also die Frisuren, die finde ich auch gerade ganz schlimm.
Ich kenne keine einzige Bezeichnung, die du gerade genannt hast.
Ich auch nicht.
Dann guckt ihr die falschen Kanäle. Na, es gibt halt, man muss sich in so eine Subkultur, man ist mit so einer Familie, so wie ihr, ne, man hat so seine Arbeit, da ist man wirklich geschützt. Wenn man da aber mal reingeht und sich einmal das falsche Video anguckt und du richtig da drin steckst und weißt, worüber die Kids reden, ach, du fällst vom Glauben ab. Das kann alles nicht sein. Ne?
Ja, so Rabbit Holes gibt's ja. Was war dein letztes YouTube Rabbit Hole? Wo bist du reingefallen?
Nö, das letzte war GTA 6 schon, muss ich sagen, weil sich über 1000 Leute halt damit beschäftigt haben, welche 1000 Easter Eggs wir in diesen 2,5 Minuten finden. Und das hört überhaupt nicht mehr auf. Das letzte war, es hat ein bisschen meist damit zu tun, was als nächstes kommt. Also das ist dann Paris.
Ah ja.
Mhm. Mal gucken, wie jede Doku, die jemals produziert wurde. Also für uns ist das, lineares Fernsehen gibt's für uns nicht. Wir haben noch nicht mal mehr einen Anschluss. Also wir brauchen aber unseren ZDF-Info-Kanal, wir brauchen Arte. Das sind die beiden Sachen, die wir brauchen. Sonst ist es schlecht. Aber alle Dokus über Paris, um Paris verschlingen wir. Ja, und Rom gleich noch mit. Das ist dann eher so das Ding. Also das Rabbit Hole hat immer was damit zu tun, wo es als nächstes hingeht.
Letzte Frage hier aus der Community. Wie steht er, also du, zu künstlicher Verknappung? Verarsche am Konsument? Fragezeichen?
Ja, jein. Also das Ding ist ja, also die Verarsche gehört ja dazu. Es geht ja darum, wenn ich keine künstliche Verknappung habe, könnte ich den Preis nicht nehmen, den ich dort nehme. In dem Moment, wo du aber bereit wärst, diesen Preis zu zahlen, bist du Teil dieser ganzen Verarsche. Das ist so, viel wichtiger ist doch die Frage, will ich das haben? Ja. Will ich das für den Preis haben? Nein. Nein. Fertig. Sich darüber Gedanken zu machen, ist das gerechtfertigt? Ich weiß nicht. Ich finde sowieso, es gibt ein, mit dem muss ich mich auch umschlagen, gerade wo es um Essen und Hotels geht. Es gibt einen ganz, ganz schlimmen Begriff, der eigentlich alles viel schöner machen soll. Und das ist Preis-Leistungs-Verhältnis. Menschen, die mit mir über Preis-Leistungs-Verhältnis reden wollen, ne, das sind die Leute, die sagen, hör mal, ich war da in einem Restaurant, du glaubst nicht, was ich alles für 15 Euro gegessen habe. Da weiß ich doch, ich kann mit dieser Person über gar nichts mehr reden. Weil wir reden nicht über den gleichen Art des Konsums.
Und ich bin angezogen.
Ja.
Ja, genau. Genau so ist es. Und du kannst dir ja dann vorstellen, dass Leute zu mir kommen und sagen, ja, ey, was soll denn der ganze Firlefanz? Ich war auch vorher schon angezogen. Ne? Und das habe ich auch mit Menschen, die sagen, ja. Entschuldigung mal bitte, das Chateaubriand im Tortue, da bist ja ein Huni los bei zwei Personen. Ich so, ja, also, ja, und wovon reden wir? Wir reden nur davon, dass das ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles und noch schön zubereitetes Stück Fleisch ist in einem Laden, der sehr nett ist. Und da bin ich mehr als willens 100 Euro zu. Es gibt nicht die, es muss nicht ständig dieser Kampf sein mit, stimmt denn das Preis-Leistungs-Verhältnis? Und so ist es aber auch bei den Klamotten. Wenn Supreme eine künstliche Verknappung macht und die verkaufen ein Skateboard, auf dem Supreme steht, für 700 Euro. Das gleiche Skateboard bekomme ich aber auch für 30. Dann reden wir schon lange nicht mehr von Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir reden davon, Teil der Popkultur zu sein. Teil des popkulturellen Phänomens. Und dafür habe ich Verständnis, wenn jemand sagt, Alter, ich möchte ein Supreme Deck an meiner Wand haben, ich zahle für 700 Euro. Who am I to judge? Alter, hau dir das Ding da, bewahr's auf dem Klo auf, ist mir egal. Aber ich will, das ist auch Genuss. Ne? Genuss, um dieses Wort mal so zu auseinander zu bröseln, für mich ist so ein bisschen überall da, in all unseren Sinnen, ne, ist olfaktorisch, auditiv, taktil, visuell, gustatorisch, wenn der Sweet Spot getroffen ist, dann ist das ein Genuss. Und wenn, da ist nicht die Frage, wurde der Genuss für 5 Euro erreicht oder musste ich, ihr seid irgendwie verschwunden, ich muss mal ganz kurz euch wiederfinden, Sekunde.
Wir hören dich noch.
Da. Okay, wurde der Sweet Spot getroffen mit einem wunderbaren Coq au Vin, auf den ich 2 Stunden warten musste und 112 Euro für gezahlt habe, dann interessiert mich nichts anderes da drumherum. Sonst ist es kein Genuss. Sonst jagen wir was anderes. Sonst jagen wir das, wie viel muss ich bezahlen, um satt zu werden? Und das ist es ja nicht. Das kann es ja nicht sein. Das kann es nicht mit Reisen sein und das kann es nicht mit Hotels sein. Und das muss man auch nicht jedem erklären können, weil dieser Sweet Spot oder dieses Gefühl, das wir jetzt mal so Genuss nennen, diese Gänsehaut, ne, beim Probieren oder bei einem schönen Stück Musik, das haben ja viele Leute gar nicht. Leute haben das Gefühl nicht, wenn ich in so eine Suite betrete und guck, wo das Licht herkommt und setz mich dann und sag, weißt du was, ich könnte jetzt hier einen Roman zu Ende schreiben. Ich fühle mich gerade so wohl, wie ich mich noch nie irgendwo wohlgefühlt habe und krieg Gänsehaut deswegen und ich bin mehr als bereit, die 700 Euro pro Nacht hier zu zahlen. Wie willst du das jemandem erklären, der das auf einer Gefühlsebene nicht rafft?
Ja, man kann richtig nachvollziehen, was für ein leidenschaftlicher Mensch dieser Ben Bernschneider ist, wenn er da ins Schwärmen kommt. Und wir haben, Ben, ich sag dir eins, wir haben so viel nicht besprochen. Wir haben zum Beispiel nicht besprochen, wie schlechte Hotelzimmer zu Schreibblockaden beitragen können. Wir haben die ganze Videospielecke nicht. Deine Lieblingshotels in Kalifornien würden wir oder in LA auch gerne nochmal durchnehmen.
Müssen wir drüber reden.
Ja, dringend. Deswegen, wir quatschen jetzt nur schon 1 Stunde und 40 Minuten. Ja. Ich würde vorschlagen, es muss erstens ein dringendes Treffen bei Conny stattfinden und aus diesem dringenden Treffen bei Conny entwickeln wir einen Part 2 dieses munteren Gesprächs.
Das machen wir, wenn Conny mich dann noch haben will, weil ich irgendwas, weil ich irgendeine Rosine oder eine Nuss oder irgendwas nicht mochte und deshalb als schwierig gelte. Conny beiseite oder auch auf dem Teller gelassen habe.
Ich habe das mit dem Chateaubriand, habe ich schon verstanden, Ben.
Oh.
Ich habe einen sehr, sehr guten Fleischlieferanten.
An euch beide wirklich ganz, ganz, ganz offen an Management vorbei. Schreibt mir auf egal welcher Plattform. Und was wir nur nochmal machen müssen, wenn wir uns dann zu einer zweiten Folge einfinden, sag nochmal Fine Bescheid, wann wir das machen.
Ja.
Und dann wird es sehr schön sein, uns beim zweiten Mal zu sehen. Da haben wir schon eine Menge aus dem Weg geräumt und können über die Hotels reden.
Ja, und vielleicht können wir dich ja auch überreden, mal kurz hier an den Flughafen rauszufahren als Live-Gast. Und wenn wir uns dreien gegenüber sitzen, dann ist das alles noch viel, viel schöner. Ben, hab einen wundervollen Tag. Grüß deine wundervolle Frau und sag ihr nochmal herzlichen Glückwunsch. Und passt gut auf euch auf euren Reisen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald.
Alles Gute.
Tschüss, ihr beiden. Vielen Dank.
Auf bald. Ciao.
Tschüss.